Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Hallo, hallo, hallo. Ich habe mir das gerade eben in der Vorbesprechung überlegt, dass es ja ganz schön wäre, so eine Begrüßung zu machen. Ida, was hältst du davon? Ein bisschen frischer Wind in der Begrüßung. Eigentlich wollte ich nur Hallo Ida sagen. Jetzt kriegst du dreimal Hallo.
Ja, ich warte immer darauf, also Woche für Woche, dass du irgendwann mal mit dem Singen einsteigst, ja. So wie es am Anfang versprochen war.
Ja, weißt du, warum ich das nicht mache? Eigentlich fände ich es sehr cool. Ich würde das schon machen. Aber irgendwie, ich habe dann das Gefühl, das ist von Gemischtes Hack abgekupfert und deswegen mache ich es nicht. Weil es ist ja im Grunde genau, also zumindest hätte ich das davon halt so ein bisschen mehr abgeschaut und deswegen mache ich es nicht. Aber ja, deswegen so ein leicht gesungenes Hallo, Hallo, Hallo heute. Und direkt im Anschluss ein, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin gestern nach Gran Canaria gereist und nehme heute hier in der Ferienwohnung auf dem Bett auf. Deswegen fühle ich mich irgendwie so richtig unprofessionell. Ich mag die Situation gar nicht, auf dem Bett zu sitzen. Aber es gab keinen besseren Raum, ehrlich gesagt. Es ist hier sehr, sehr warm. Deswegen muss ich mich erstmal dran gewöhnen, aber sonst geht's mir gut. Wie geht's dir?
Jetzt noch ganz kurz zu der Wärme, weil das hattest du im Vorhinein auch schon kurz angesprochen, weil man möchte ja jetzt glauben, dass es so, nachdem es jetzt ja auch so richtig kalte Wochen daheim waren und so weiter, dass die Sonne auf der Haut und so gut tut. Wie ist es jetzt so die ersten Stunden? Ist es jetzt noch eine arge Gewöhnung und Umstellung für dich? Oder bist du heute quasi schon einmal in kurz gelaufen und hast dir gedacht, cool, jetzt kurz mal Sommer oder zumindest Frühlingsgefühle?
Also in kurz gelaufen bin ich auf jeden Fall, weil es 27 Grad waren.
Okay.
Aber ich habe schon extrem die Anstrengung gemerkt. Ich war 2 Stunden, also so 20 Kilometer laufen und ich muss sagen, ich war viel erschöpfter, als wenn ich jetzt zu Hause 20 oder 2 Stunden gelaufen wäre. Mhm. Klar, hier sind die Höhenmeter andere, aber trotzdem glaube ich schon, dass ganz viel von der Sonne kam. Und ja, ich merke einfach jetzt, dass ich voll müde bin und es kommt ganz sicher von der Sonne.
Mhm. Ja, da sieht man mal, dass das Klima und das Wetter schon immer auch eine Rolle spielt, vor allem in den ersten Tagen. Ja, auf jeden Fall. Und zu deiner Frage noch, mir geht's gut. Ich fand's sehr schön, dass wir uns am vergangenen Freitag gesehen haben, bei der Night of the Trails, wo du ja einen sensationellen zweiten Platz gemacht hast. Und ich fand's auch, das wollte ich noch auf jeden Fall erwähnen, total schön, dass wir da auch von einigen Seiten positives Feedback zum Podcast bekommen haben. Und das ist natürlich immer schön, vor allem in live ist es nochmal schöner. Von daher, ja, war es echt, also nicht nur deswegen natürlich, aber es war einfach generell ein sehr schöner Abend, wie ich finde. Ja, das wollte ich nur nochmal kurz erwähnen, genau.
Ja, das stimmt. Wir müssen vielleicht dazu sagen, zweiter Platz bei der Trailrunner of the Year Award, also es war kein Rennen.
Achso,
und,
ja.
Leider wurde das mit dem Podcast nicht aufgelöst, was uns interessiert hätte, ob uns da jemand gewählt hat, weil darauf ist niemand eingegangen irgendwie. Und der Vollständigkeit halber, finde ich, gehört es auch, den Trailrunnern des Jahres zu gratulieren. Bei den Männern Hannes Namberger und bei den Frauen sehr verdient die Katharina Hartmut mit ihrer Silbermedaille bei der WM und ihrem zweiten Platz beim UTMB. Und ich fand auch, es war ein richtig schöner Abend. Ich muss sagen, ich war am nächsten Tag so fertig. Also ich weiß nicht, obwohl wir ja eigentlich nur rumgestanden haben. Klar, wir sind dann nachts noch nach Innsbruck weitergefahren, aber ich war komplett fertig am nächsten Tag. Ich habe total lang geschlafen. So, ich weiß nicht, ich merke, ich werde alt. Wie ging es dir?
Ich war super früh wach. Ich konnte irgendwie überhaupt nicht schlafen. Ich glaube, du warst tatsächlich auch eine der Ersten, die eine Nachricht von mir bekommen haben, 6 Uhr früh oder
so. Stimmt.
Aber ich fand den Abend tatsächlich auch sehr, sehr schön, weil das ja schon das Besondere an dieser Night of the Trails ist, dass da einfach alle zusammenkommen oder dass halt einfach, ja, dass das so wie so ein Klassentreffen so ähnlich ist. Muss aber dementsprechend auch zugeben, dass ich sehr viel geredet habe und vielleicht ein Ticken zu wenig von dem mitbekommen habe, teilweise was vorne passiert ist, weil man sieht einfach so viele, viele Leute.
Du bist die Unruhestifterin gewesen.
Ja, der Dennis kam auch am Ende zu mir und meinte, ja, Kimi
Schweigefuchs,
der Veranstalter des Abends quasi, meinte, naja, also du hast ja eigentlich nur geratscht da hinten. Und das, ja, weil es einfach so schön war, halt sämtliche Leute immer wieder zu sehen. Auch dich zum Beispiel, wir haben uns jetzt auch schon eine Weile nicht mehr in live gesehen. So. Und deswegen, ja, aber nee, war schön, war ein schöner Abend. Und ja, alle sechs Trailrunner und Trailrunnerinnen des Jahres absolut verdient. Genau, von daher, ja.
Da fällt mir noch ein, dass ich das erzählen wollte, weil also am Ende von der Trailrunner des Jahres Ehrung kam alle drei, also die ersten drei Männer und die ersten drei Frauen, noch was Persönliches verlost. Ich glaube, dir habe ich es eh schon erzählt, aber der bei mir diese Wettkampftasche mit Füllung sozusagen bekommen hat, hatte mich vorher in der Pause angesprochen, dass er eigentlich Straßenläufer war und auf unseren Podcast gestoßen ist in der Marathonvorbereitung und jetzt total begeistert Trails läuft und dieses Jahr sein erstes Trailrennen machen will. Und das fand ich so cool, dass ausgerechnet er das bekommen hat, weil mich die Geschichte voll gefreut hat und auch, dass er so den Mut hatte, das zu erzählen und gesagt hat, dass wir ihn so ermutigen. Und ja, ich fand das irgendwie eine richtig schöne kleine Sache bei dem Abend.
Ja, voll. Und das ist ja auch, also jetzt vor allem auch die Kombi, dass er dann natürlich quasi, dass du auch noch seine Glücksfee warst so ein bisschen, so kann man es ja sagen, das ist natürlich schön. Aber vor allem, das meinte ich auch vorhin, so ein bisschen dieses das Feedback quasi vor Ort zu bekommen, ist schon immer noch mal was anderes und was Besonderes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich spornt es immer wieder an, wenn das passiert, dass uns Leute wirklich dran teilhaben lassen, richtig, was der Podcast für eine Auswirkung gehabt hat und so weiter und im Positiven hoffentlich. Und das ist schön. Das ist irgendwie auch dann ein Ansporn für uns wiederum halt weiterzumachen. Und deswegen, freut uns das natürlich immer wieder, wenn da so schönes Feedback kommt und man uns dran teilhaben lässt. Genau.
Voll. Ja, ganz genau. Ja gut, dann stelle ich dir schon mal die obligatorische Frage. Hast du ein Training der Woche?
Das Training der Woche.
Ja, ich merke manchmal, dass es mir echt gar nicht so leicht fällt, diese Frage zu beantworten im Vorhinein in der Vorbereitung. Also vor allem jetzt, ich habe heute tatsächlich nochmal in meinen Trainingsplan gucken müssen, was ich eigentlich gemacht habe. Es ist also offensichtlich nicht wirklich was hängen geblieben, was jetzt nicht vielleicht ganz so sehr für die Trainingswoche spricht, aber ich habe mich tatsächlich für einen relativ unspektakulären Dauerlauf entschieden, 90 Minuten ohne Pace-Vorgabe und so weiter, weil ich habe es ja erzählt, dass ich gerade sehr viele Tempoeinheiten mache und sehr, sehr, sehr viel auf die Uhr gerade schaue bei meinen Einheiten und es quasi nur noch sehr selten vorkommt, dass wirklich mal die Vorgabe ist ohne Pace. Und dementsprechend habe ich diesen Dauerlauf genommen, weil ich schon merke, wenn die meisten Einheiten mit Uhr sind und mit Vorgabe, dann ist natürlich dann ist der Kopf immer an, zumindest meistens. Also man checkt dann schon die Uhr, man läuft anders, man läuft aufmerksamer. Darum geht's ja auch so ein bisschen, dass man nicht so einschläft beim Laufen und so weiter. Und umso schöner ist es dann, wenn man dann quasi mal wieder einfach laufen lassen darf, weil dann kann ich den Kopf ganz anders, ausschalten. Und das ist mir jetzt bei diesem Dauerlauf eben sehr positiv aufgefallen, dass man einfach ganz anders läuft, ganz anders mit dem Gelände spielt, in Anführungszeichen, so wie das halt in München möglich ist. Und ja, deswegen war das schön und der Kopf war nach diesem Lauf ein Ticken befreiter, weil eben einfach mal die Ketten der Uhr nicht so angelegt waren. Genau, deswegen war es mein Training der Woche, aber relativ unspektakulär tatsächlich. Ja.
Ich bin da bei einer Sache immer ein bisschen zwiegespalten und da wollte ich dich jetzt fragen, wie das bei dir ist, weil ich mag richtig gerne so regenerative Dauerläufe oder wenn man morgens in der Früh eine halbe Stunde vor dem Frühstück locker laufen soll oder so. Um die Beine zu lockern, mag ich es einfach total gern, ganz ohne Uhr zu laufen. Aber natürlich, wenn man nicht trackt, hat man dann keinen Punkt in seinem Trainingstagebuch bei Suunto. Wie machst du das?
Ich mag deine Ehrlichkeit, weil viele sagen ja, dass ihnen das so wurscht ist und so weiter. Das glaube ich den meisten aber tatsächlich nicht. Und ich würde mich da genauso anschließen. Also ich schaue meine Trainings selten auf Suunto direkt an. Bei mir ist es tatsächlich da diesbezüglich eher Strava, weil ich halt die Gesamtkilometer am Ende der Woche anschaue. Und ich mag das tatsächlich.
Aber die gibt's bei Suunto auch.
Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich nutze dazu noch die Suunto-App manchmal zu wenig irgendwie leider. Ich habe mir da Strava zu sehr angewöhnt. Aber dennoch, es geht ja in dieselbe Richtung. Und ich weiß genau, was du meinst, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ohne Uhr gelaufen bin. Das ist schon ewig her. Und das war, glaube ich, zu Corona-Zeiten. Da habe ich die Uhr dann ausgezogen und bin ohne gelaufen. Und das ist einfach dieses, nee, das muss aufgezeichnet werden. Das ist eigentlich völliger Schwachsinn, weil es ist ja dennoch passiert und diese Einheit ist dennoch da. Aber nichtsdestotrotz, ja. Ja, ich bin da genauso wie du. Also mir fällt es auch sehr schwer, die Uhr wegzulassen und das einfach so ein bisschen halt quasi offiziell oder nicht aufgenommen zu haben, obwohl man ja gelaufen ist. Ich kann das total verstehen. Aber wie machst du das dann, wenn du generell gern ohne Uhr läufst? Hast du dann so einen Mittelweg?
Ja, also ich laufe eher ja nur so bei so ganz regenerativen Sachen gern ohne Uhr. Und dann stelle ich mir schon mal die Frage, kann ich jetzt eher drüber stehen, dass ich dann am Ende einen Schnitt sehe, der mir viel zu langsam ist, oder tracke ich nicht und ärgere mich danach darüber, dass dann Punkt fehlt, oder tracke ich und ärgere mich danach darüber, dass ich vielleicht gar nicht die regenerativen Zeiten eingehalten habe. Also ich muss ehrlich sagen, am Ende des Jahres oder so ab dem zweiten Drittel des Jahres fällt es mir leichter. Am Anfang des Jahres stört es mich noch sehr, wenn dieser Punkt fehlt. Also jetzt im Moment laufe ich tatsächlich dann immer mit Uhr und Tracks und schaue halt einfach währenddessen nicht drauf oder stelle es auf die Karte. Und versucht dann einfach danach drüber zu stehen, was da steht. Aber am Ende des Jahres kriege ich das schon besser hin, dass ich öfter morgens 30 Minuten oder halt, ja, das sind ja dann natürlich nicht genau 30 Minuten, weil ich kein inneres Uhrwerk habe und nicht die Minuten zähle, aber halt so gefühlt die Runde, für die ich eigentlich 30 Minuten brauche oder 50 Minuten brauche, dass ich die dann mal ohne Uhr ablaufe.
Was da auch in dem Zusammenhang interessant ist, bevor wir zu deinem Training der Woche kommen, noch ganz kurz dazu, weil das ist mir letztens aufgefallen, das fand ich auch super interessant, mich selbst zu beobachten beim Francesco Puppi, das ist ja ein ja sehr guter, sehr bekannter Trailläufer aus Italien, und der hat, ich weiß nicht, Ende Januar, Anfang Februar irgendwann, hat der mal seine Trainingsstunden oder Laufkilometer vom Januar gepostet, glaube ich. Und ich war wirklich so, was? Also das war wirklich absurd, was für eine unfassbare Zahl da stand. Also es war wirklich, also ich dachte, mein Januar war jetzt auch nicht so schlecht, trainingsbedingt. Und das war halt dann so, und das merke ich gerade generell, dass mir das relativ oft passiert. Das ist wieder, ich weiß, es geht wieder so in diese Vergleichsthematik, so dieses, wer trainiert wie viel und so weiter und trainiere ich genug. Aber das ging mir wirklich so, dass ich gemerkt habe, oha, also ich habe direkt meinen Umfang vom Januar mit seinem verglichen, was absoluter Schwachsinn ist.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja, fand das interessant. Und das ist ja auch im Grunde nur deswegen, weil man halt mittrackt und so. Und eigentlich ist es so ein Quatsch, dass man sich da so sehr auf diese, weiß ich nicht, darauf so sehr einversteift, oder ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, aber das fand ich auch so interessant zu bemerken, dass mich das irgendwie direkt runtergezogen hat im ersten Moment, zu sehen, wie viel er trainiert hat. Fand ich sehr interessant.
Aber das, also wie du es schon selbst sagst, man kann das nicht vergleichen, und ich hatte da mal mit Katie und John Ende vorletzten Jahres ein Gespräch zu. Da ging es um diese Jahreskilometer, weil natürlich gerade am Ende des Jahres jeder teilt in seiner Story, wie viele Stunden er dieses Jahr laufen war, wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter. Und ich finde diese Kommunikation von Jahreskilometern, klar, man kann damit andere inspirieren und motivieren, aber ich sehe das selbst immer so ein bisschen kritisch. Ich schaue lieber meinen eigenen Prozess an, vergleiche meine Trainingsstunden und Kilometer mit den vergangenen Jahren. Und Katie hatte damals gesagt, es ist einfach jeder Körper so unterschiedlich. Der eine braucht mehr Training, der andere braucht mehr Regeneration und kommt gar nicht klar mit so vielen Stunden Training, sondern ist dann nur verletzt, dass wir alle so unterschiedliche Typen sind. Wir trainieren alle in komplett unterschiedlichem Terrain, was auch eine große Rolle spielt, dass man einfach sich nicht mit anderen da vergleichen sollte, sondern mit sich selbst. Ich glaube, es ist völlig klar, dass wir in diesem Leistungsbereich versuchen, so viel wie möglich zu trainieren. Aber es sollte ja nicht der Vordergrund sein, dass du versuchst, so viele Stunden wie Francesco zu trainieren, sondern der Vordergrund ist natürlich, dass du versuchst, so schnell wie möglich zu sein bei deinen Rennen. Und wenn du dafür viel weniger Stunden Training brauchst, viel mehr Regeneration oder vielleicht sogar viel mehr Stunden Training, dann ist das eben so, aber das ist dein Körper. Und ich bin deswegen da immer ganz, ganz vorsichtig und vergleiche echt am liebsten einfach nur meine eigenen Kilometer. Und ich weiß, gerade im letzten Jahr hatte ich zum Beispiel viel mehr Stunden als im Jahr davor Training, aber viel, viel mehr alternative Stunden, und war richtig stolz, dass ich mich laufkilometertechnisch gar nicht erhöht habe, stundentechnisch aber schon, und ganz viel einfach mit Skitouren im Winter letztes Jahr, mit Rad und Schwimmen im Sommer gemacht habe, und habe halt gedacht, das ist eigentlich das, worauf ich viel stolzer bin, als wenn da jetzt noch ein 1000er Kilometer mehr beim Laufen stünde. Und das kann auch nur bei mir so sein. Weißt du, was ich meine? Also es ist einfach jeder so unterschiedlich, dass das gleiche Training nicht bei jedem gleich anspringt.
Ich glaube, was da eher gekickt hat, es war gar nicht unbedingt jetzt dieser Vergleich, er macht das und ich mache das, sondern eher dieses, ist das, was ich mache, denn genug? Weil wir sind ja beide Leistungssportler und Leistungssportlerin, so glaube ich, habe ich eher gedacht. Also es ging, diese Zahl zu sehen, war eher so bei mir so dieser Anstoß, mich selbst zu fragen, okay, also ja, eigentlich schon, mache ich eigentlich genug so? Um dann aber auch so ein bisschen hinzukommen zu dem, ja voll, also es war schon auch gut so, aber ich fand es halt dennoch interessant halt zu sehen, wie einen diese Zahlen von anderen halt, also zumindest bei mir jetzt, kurz so ein bisschen ins Grübeln lassen, kommen lassen, Gott.
Aber ja. Gerade, dass du nie Verletzungen so richtig hattest, ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass du ein gutes Verhältnis hast bei dem Schauen, wie viel Training tut mir gut. Weißt du, du hattest ja noch nicht so, dass du warst im Übertraining von Stressfrakturen oder so. Also ich glaube eigentlich, nicht, dass du da eine gute Balance hast.
Ich klopfe ja eben.
Du kannst ja auf Holz klopfen. Ja. Ich kann vom Bett aus jetzt nur auf die Bettwäsche klopfen.
Ja. Nee, aber du hast völlig recht. Absolut, aber erzähl doch mal, wenn wir jetzt schon so in die Trainingsthematik einsteigen, was war denn dein Training der Woche?
Ja, ich finde es halt einfach wirklich super spannend und auch eben ein bisschen andersrum, als du jetzt das gesagt hast, habe ich halt bei der Night of the Trails, wo mich Leute nach meinem Rennplan gefragt haben, ganz viele Erfahrungen gemacht, oh, das ist zu viel, oh, so früh im Jahr viel zu viel. Und ich finde das total schade, weil halt jeder Körper unterschiedlich ist. Und wenn ich jetzt am Anfang des Jahres ein langes Rennen machen will und dafür im Sommer kein langes und dann erst wieder im Herbst, dann mache ich das sicher, weil ich mir da Gedanken zu gemacht habe mit meinem Trainer und nicht, weil ich morgens aufgestanden bin und gesagt habe, oh, machen wir mal ein Experiment. Also, ja, ich weiß nicht. Aber ja, jetzt komme ich zum Training der Woche.
So.
Mein Training der Woche ist mein Training in Duderstadt gewesen. Da war ich vor der Night of the Trails und es ist an dem Tag, am Vormittag gewesen. Da sollte ich sollte auch, glaube ich, ein 25er oder sowas laufen und eigentlich Minimum 1000 Höhenmeter. Und in Duderstadt sind halt nicht so viele Berge, ist ein bisschen hügelig an manchen Stellen, aber kein Vergleich zu Süddeutschland oder Österreich. Und dann habe ich mir den steilsten Hügel, den ich gefunden habe, rausgesucht und bin den 40 Mal hochgelaufen und dann hatte ich 1100 Höhenmeter.
Ach, wie geil.
Ja, das war mein Training der Woche, weil es echt für den Kopf super hart war. Also es war auch beschissenes Wetter und ich habe so es war genau nach dem 8. Lauf, weil ich auf der Uhr eben eingestellt habe, dass es das automatisch runterzählt, weil ich wusste, wie lange ich etwa für eine Hügel gerade brauche. Und dann habe ich gedacht, was, wie soll ich denn hier noch 32 Mal hochlaufen?
Ja, krass. Aber das finde ich cool, weil das erinnert mich so ein bisschen an mancherlei Training von mir, wo ich halt den Olympiaberg hoch und runter und hoch und runter gelaufen bin schon. Das ist auch jetzt unbewusst von dir tatsächlich eine Antwort auf eine Frage, die manchmal meistens eher mir gestellt wird, weil ich jetzt von uns beiden diejenige bin, die in der Fläche wohnt, quasi, also in der großen Stadt. Das Problem hast du ja meistens nicht in Innsbruck. Aber das beantwortet super, weil ich werde tatsächlich manchmal gefragt, wie kriegst du die Höhenmeter in der Großstadt rein? Also hier haben wir jetzt ein perfektes Beispiel von dir bekommen, wie man das machen kann, wenn es denn einen einigermaßen laufbaren und einigermaßen Höhenmeter versehenen Hügel gibt in der Nähe, dann einfach den 40 bis, was weiß ich, wie oft hoch und runter laufen. Finde ich super interessant und super cool tatsächlich. Also finde ich cool, dass du das durchgezogen hast. Brauchst du nicht mal mehr Innsbruck.
Ja, naja, schon. Also es war, für den Kopf war es echt hart und mein Highlight war echt, mein Bruder ist in der Zeit mit unserem Hund Gassi gegangen und als die einmal vorbeikamen und das sagt schon einiges. Also ich war so, oh Gott, ich brauche irgendwas zum drauf freuen. Weißt du, was ich meine? Es waren 40 Mal, ist schon echt lang und das ist jetzt auch nicht so ein Hügel, der matschig ist oder so, sondern er ist geteert. Ja, ist jetzt wahrscheinlich nicht das schönste Training, aber halt eins, was sein musste und was für den Kopf sicher nicht schlecht war.
Eine Frage dazu habe ich noch. Wie lange warst du unterwegs? Weil das ist ja auch dann interessant. War das einfach quasi, bis du 25 und 1000 voll hattest quasi?
Jetzt muss ich überlegen. Also ich bin erst eingelaufen über den Ball. Der ist noch relativ, also der hat, glaube ich, hat eine Runde, glaube ich, 120 Höhenmeter oder so. Der ist so 3,3 Kilometer lang. Und dann bin ich da erst zurück zu dem Hügel gelaufen, danach auch wieder ausgelaufen. Deswegen habe ich es in einer getrennten Einheit getrackt.
Okay.
Aber schwer zu sagen, wie lange ich unterwegs war. Das müsste ich jetzt echt nachgucken.
Ja, ist wurscht.
Aber ich bin auf jeden Fall nicht genau 25 gelaufen, sondern
wahrscheinlich
24,1 oder so. Aber ich bin dann auch nicht die Person, die noch 900 Meter läuft, damit das voll ist, sondern ich habe mir gedacht, wow, dass ich die 1000 Höhenmeter zusammenbekommen habe und dafür laufe ich am Wochenende in Innsbruck einen Kilometer mehr.
Krass, dann, nee, also wenn wir jetzt gerade noch auch vorhin von diesem Tracken und so gesprochen haben, ich bin genauso, ich mache das dann noch voll. Das ist total nervig und es ist, ich reg mich da auch immer im ersten Moment so über mich selbst auf, weil es so nervig ist, weil diese Runden, die man dann noch dreht, bis man das dann voll gemacht hat, sind die nervigsten überhaupt, weil das ist ja wirklich so Stop and Go, hin und her.
Ja, du starrst dann ja, glaube ich, nur auf die Uhr.
Ja,
genau.
Ja, völlig. Oder? Völlig nervig und völlig unnötig. Es wäre völlig egal. Es ist einfach nur für diese, dass diese Zahl da ist. Aber ich mache das meistens schon, muss ich zugeben, ja. Ich brauche das irgendwie fürs
Gefühl. Ja, ich muss vielleicht auch dazu sagen, ich habe halt so hochgerechnet, dass ich noch Haare waschen musste und schön und dann noch nach München fahren. Und dann habe ich gedacht, am Ende komme ich zu spät.
So.
Also bleibt es jetzt bei 24,1.
Okay.
Aber ich habe an sich kein Problem mit unrunden Zahlen. Also das muss ich schon sagen, da bin ich jetzt nicht so perfektionistisch. Im Gegenteil, ich finde eher, wenn das zu genau immer 25,0 oder 2 Stunden 0000 ist, dann fühle ich mich so, als habe ich es mit Absicht so gemacht. Ich weiß nicht, wieso.
Ja, das ist ja auch, wenn es so dieses, wenn es zu perfekt ist, zu gerade, zu rund, die Anzeige, dann ist es, kommt es ein bisschen komisch vor, aber ja, manchmal bin ich dann richtiger Nerd, ja, diesbezüglich, ja.
Im Positiven.
Ja, voll.
Na gut, dann stelle ich dir mal unsere Community-Frage. Diese kommt von Franziska und lautet:
Halt!
No-Gos.
Erkenntnis der Woche, die passt.
Oh, ich habe deine Erkenntnis der Woche vergessen, entschuldige. Okay, dann kommen wir erst zu deiner Erkenntnis der Woche, Verzeihung.
Die Erkenntnis der Woche.
Also entschuldige mal, und das ist tatsächlich, weil es passt auch so ein bisschen in das, was wir jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen gesagt haben, finde ich zumindest. So in diesen, es geht so ein bisschen in den Bereich wieder Vergleich tatsächlich, weil mir ist aufgefallen, dass ich so ein bisschen ins Wanken komme gerade. Das war auch mit Night of the Trails so ein bisschen verbunden, weil da geht es natürlich ganz viel um das Thema Saisonplanung und hey, was ist dein erstes Rennen und was hast du die Saison vor und so weiter. Und ich habe festgestellt, dass ich freue mich voll auf meine Saison und meine Saison ist ab Mai perfekt. Und alles schon fix und alles super geplant. Aber der April, beziehungsweise der Beginn meiner Saison, der wankt gerade noch ein bisschen, weil ich einfach noch nicht so 100%, ich kann mich noch zwischen zwei Rennen nicht entscheiden. Und ich merke, dass ich da gerade so ein bisschen, dass das irgendwie so ein bisschen Unzufriedenheit in mir schürt, weil ich, weil April ist ja nun mal der Monat, der als nächstes kommt. Ist nicht mehr so weit weg. Wir haben jetzt Mitte Februar und die Saison kommt schneller, als man denkt. Und bei vielen geht es jetzt auch allmählich los oder hat schon begonnen. Das war auch so dieser Punkt, dass ich halt natürlich Social Media, dann sieht man auf Instagram, manche haben schon jetzt ihre ersten Rennen so gemacht und so. Bei mir geht es erst im April los und ist das cool oder ist das zu spät und keine Ahnung. Dann noch dieses, aber was laufe ich da überhaupt? Ich müsste mich jetzt allmählich mal entscheiden, wo liegt mein Fokus? Und ich merke, dass das manchmal, dass ich mir da echt oft selber im Weg stehe, weil ich dann halt irgendwie wieder auf allen Hochzeiten tanzen möchte und dann wieder alles versuche umzuschmeißen, um es doch wieder so zu machen und so zu machen, also nur im April jetzt, aber dennoch, und dass mich das irgendwie unzufrieden stimmt. Und auch so ein bisschen, ist ja auch so eine Ungewissheit da und man kann sich vom Kopf zu spät drauf einstellen und so. Und das ist so ein bisschen meine Erkenntnis der Woche, dass dieser Anfang der Saison mich, das war letztes Jahr auch so, mich irgendwie echt ein bisschen immer stresst. Also weil es irgendwie, ja, weißt du, wie ich meine? Das fand ich ganz interessant so und auch nervig, weil ich halt immer wieder so, mir selbst dann das Leben so schwer mache. Eigentlich steht es jetzt schon fest, aber es bleibt immer dann in Klammern so ein kleines, ja, aber es gäbe ja noch das und jenes und das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Und der arme Guy muss dann auch immer halt mit diesen sämtlichen Abern zurechtkommen. Und das habe ich festgestellt, dass mich das ein bisschen, ja, mindestens so leicht unzufrieden oder unsicher stimmt. Genau.
Also unsicher kann ich nachvollziehen. Bei mir ist es eher ein bisschen andersrum. Also ich weiß schon seit Oktober, dass im April Istrien mein erstes Rennen sein sollte. Hm. Und im Dezember hat natürlich der Trainingsplan dafür dann auch schon angefangen. Und bei mir ist es dann aber so gewesen, dass im Januar dazu kam, dass ich jetzt hier auf Gran Canaria, ich weiß, wir wollten es jetzt nächste Woche besprechen, aber es passt jetzt leider dazu so gut, hier auf Gran Canaria übernächste Woche laufen soll. Es ist ein Rennen, wo Sanoa's Face Hauptsponsor ist und sie möchten gerne ihre Athleten dort in Erscheinung sehen. Und ich laufe es auch, aber als Trainingsrennen. Ich bin auf dieses Rennen absolut nicht vorbereitet, weil es einfach nicht in meinem Plan war. Und es ist ein, ja, spricht nicht unbedingt für mich zu sagen, das ist ein Trainingsrennen bei dieser abartigen Länge und in diesem besonders starken Feld, weil ja eben diese Hauptstrecke der Classic, die 120 Kilometer World Major dieses Jahr sind und eine Courtney läuft, eine Claudia, eine Elzera. Aber ich versuche es gerade so gar nicht an mich rankommen zu lassen und sag mir, das war nicht mein Plan, ich nehme es als Training. Mein Fokus ist Istrien, weil das war mein Fokus, seit ich das im Oktober oder ich glaube, es war sogar schon Ende September beschlossen hatte. Und ich verstehe aber, was du meinst mit verunsichern, weil jeder, der mich fragt oder der sagt, ah, du läufst auf Gran Canaria oder wann ist dein erstes Rennen, sagt natürlich, ah, so ein langes Rennen und wieso läufst du es denn dann jetzt? Und das als Trainingsrennen, auch wenn das jetzt lange Kilometer sind, das weiß ich ja nicht, ob ich mir das zutrauen würde, da hätte ich jetzt schon mehr spezifisch mich darauf vorbereitet, weil na klar, für so eine Strecke muss man eigentlich schon viel, viel mehr gelaufene Kilometer und Stunden am Berg haben, als ich das jetzt habe. Aber ich habe es einfach im Moment noch nicht, weil mein Fokus auf April liegt. Und wenn ich jetzt in dieser Jahreszeit so extrem viele Stunden und Kilometer am Berg gemacht hätte, wäre ich halt spätestens im Mai verletzt. Und deshalb, ja, versuche ich da so ein bisschen bei mir zu bleiben und mir zu sagen, ich bleibe bei meinem Plan. Und ja, ich laufe jetzt dieses Rennen, weil es mir nahegelegt wurde und weil ich mich natürlich dann auch darauf freue, hier zu sein. Aber trotzdem verstehe ich, was du meinst mit verunsichern. Also ich frage mich natürlich, ärgere ich mich danach, wenn ich mit dem Resultat nicht so zufrieden bin, weil ich nicht so gut darauf vorbereitet war? Oder ärgere ich mich danach, weil die Regeneration eine Woche länger dauert, als es im Trainingsplan vorgesehen ist für Istrien? Ich verstehe, was du meinst. Und ganz doll habe ich das auch bei der Night of the Trails gemerkt, weil halt jeder einen fragt. Und ich habe jedem gesagt, wie mein Rennplan aussieht. Und jeder hatte eine Belehrung. Es war niemand, der einfach gesagt hat, cool. Außer Katharina, glaube ich. Sie hat gesagt, es war cool. Aber abgesehen davon hat halt jeder eine Belehrung parat und hat gesagt, du, das würde ich eher so und so machen. Und ich habe halt gedacht, ja, aber mein Plan steht und ich habe mir was dabei gedacht. Und jemand anderes von außen kann auch gar nicht reinschauen, was Vorgaben sind von Sponsoren, was Vorgaben sind vom Trainer, was ein eigener Wunsch ist, unbedingt zu laufen. Und das finde ich, manchmal steht es Leuten gar nicht zu, da so eine Meinung zu haben, weil am Ende des Tages ist es dein Körper, es ist dein Hobby oder Beruf, es ist dein Wunsch, dort oder dort zu laufen oder eben nicht. Und da sich von außen so viel rauszunehmen und das zu kommentieren und zu sagen, boah, warum startest du erst dann in die Saison oder schon dann oder warum über diese Strecke, das finde ich total blöd. Und ich glaube, wenn das nicht sich so viele rausnehmen würden, wärst du jetzt auch nicht so verunsichert.
Also bei mir war es tatsächlich, ich glaube, da liegt es eher bei mir selber. Also ich habe eher tatsächlich in einem Gespräch, es war interessanterweise auch die Katharina, die mich gefragt hat, wie meine Saisonplanung so ist und so weiter, beziehungsweise wie mein April aussieht. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich ihr das noch nicht beantworten kann, weil ich halt selber noch nicht weiß, wie mein April aussieht. Und das war, glaube ich, eher so der Punkt, obwohl sie auch da direkt gesagt hat, ja, ist doch okay, schaust einfach, was kommt, was ja fantastisch ist als Antwort, die ist echt einfach super entspannt, was super schön war, aber ich halt im Gegenteil natürlich gar nicht, sondern bei mir ging dann halt sofort so dieses Rattern los. Boah, was ist eigentlich jetzt im April? Und allmählich, Kim, solltest du dich mal entscheiden. Und das ist ja so ein bisschen das, was ich vor ein paar Folgen auch schon mal gesagt hatte, dass ich halt einfach zu viele Dinge auf einmal im besten Fall angehen möchte. Und das spiegelt sich jetzt im April extrem wider. Es ist quasi die Entscheidung zwischen einem Sky Race und einem Straßenhalbmarathon. Also zwei völlig andere Dinge.
Unterschiedlich. Aber auch eigentlich wichtig fürs Training ist jetzt zu entscheiden.
Ja, genau.
Ich weiß, ich spreche dir jetzt nicht zu.
Ja, aber das ist genau das, was ich meine. So. Also es ist im Grunde geht es eigentlich wirklich nur darum, dass ich jetzt mal allmählich meinen Kopf, also eigentlich ist die Entscheidung auch schon getroffen, aber ja, und das meine ich so ein bisschen, dass mich das halt dann, dass ich es schaffe, mich selber da so ein bisschen reinzureiten. Und das ist halt oft einfach mein Hirn, was da dann einfach ein paar Schleifen zu viel dreht. Aber ja, das fand ich interessant, deswegen wollte ich es als Erkenntnis der Woche mitnehmen.
Du, ich finde, du musst die Entscheidung für dich treffen und dann darfst du sie kein einziges Mal mehr anzweifeln.
Ja,
du musst dann einfach in dem Moment, wo du sie getroffen hast, dir sagen, das ist die richtige Entscheidung und Punkt.
Ja, okay. Du hast völlig
recht. Und wenn du dran zweifelst, dann rufst du mich einfach an.
Ja, und dann kommt genau die Ansage, Kimi, du hast dich so entschieden und Punkt. Ja,
das, Punkt.
Ja, Punkt, Ende. Nee, da hast du völlig recht. Aber ja, fand ich ganz interessant. Genau.
Ja, Anfang der Saison und Saisonplanung, das ist einfach so was Spezielles und oh, ich könnte eine ganze Folge darüber sprechen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, weil es auch, ja, weil es irgendwie echt so, keine Ahnung, im Grunde auf der einen Seite, das hatten wir auch mal gesagt, ist es so cool, weil es ist ja wie so ein Stundenplan-Art, die man neu zusammenbauen kann und so, neue Sachen erleben, laufen, hintrainieren und so, alles super cool, alles spannend und auf der anderen Seite aber auch, du musst dich halt festlegen und einen Plan haben und den fahren und so. Und das ist nicht nur einfach. Und es gibt eben so viele Möglichkeiten und ja, aus sämtlichen Ecken dann aber auch Vorgaben und so weiter. Und das macht es halt dann auch irgendwie kompliziert. Und daraus die richtige Balance zu finden, ist irgendwie nicht nur einfach. Und deswegen beschäftigt es einen halt auch vielleicht länger, als es einen beschäftigen sollte. Aber ja, irgendwann muss ein Punkt drauf. Deckel drauf, nicht Punkt drauf.
Ja, ich glaube, ich habe letzten Herbst noch gesagt, ich freue mich so auf dieses Jahr, weil letztes Jahr hatte ich das Gefühl, durch die WM, durch die Quali dafür war so viel vorgegeben. Und jetzt ist es dann dieses Jahr ganz anders geworden. Am Ende habe ich echt viele Pflichtrennen oder halt Rennen, wo ich für einen Sponsor laufen soll. Und dadurch, dass die dann länger sind, nicht mehr die Freiheit, mir noch ein anderes Rennen rauszusuchen, was ich für mich gern laufen würde. Und das habe ich im Herbst auch noch nicht so gedacht, aber jetzt am Ende bin ich richtig froh, dass die Saisonplanung steht und bin auch happy damit, aber es stört mich einfach, wenn man von außen dann so verunsichert wird. Das ist einfach, kann ich nicht anders sagen. Da bin ich, glaube ich, zu wenig selbstbewusst, als dass ich dann sage, nee, ich habe das so entschieden. Ich lasse mich da schnell verunsichern.
Ja, aber ich kann das verstehen. Das ist ja, diese Stimmen von außen sind nie, also außer es ist immer nur genau das, was man hören will, was nie passiert. Von daher ist es nie nur halt angenehm und da ist der Umgang nie einfach, also egal, ob man selbstbewusst ist oder nicht. Genau, deswegen, ja, interessantes Thema auf jeden Fall.
Ja, ich stelle dir jetzt die Community-Frage nochmal und hoffe, ich habe dich diesmal nicht übergangen.
Die Community-Frage.
Also, die Frage kommt von Franziska, immer noch. Und sie sagt, fragt No-Gos unter LäuferInnen im Wettkampf und im Training. Und sie hatte dazu geschrieben, ausgenommen Doping und Regelverstöße. Aber wir haben uns aus gegebenem Anlass dazu entschieden, dass wir beides trotzdem berücksichtigen. Und ich würde dir jetzt einfach den Vortritt lassen.
Also ich muss sagen, mir fällt's echt mir fiel es noch nie so schwer, eine richtige Antwort auf diese Frage zu geben, beziehungsweise was heißt richtig oder falsch, sagen wir, eine Antwort auf diese Frage zu geben, weil, ja, wir haben jetzt gesagt, wir nehmen die Regelverstöße und Doping mit rein. Ich meine, das sind natürlich die ersten zwei großen Antworten, die einem einfallen und die ich mir hier auch notiert habe und jetzt mal ganz banal angefangen, keine Ahnung, ein No-Go, weil ich muss auch sagen, und das fand ich auch super interessant vor dieser Frage, ich habe mich noch nie jetzt so gefragt, was wäre jetzt eigentlich für mich No-Go so richtig in einem Wettkampf, was sind Dinge, die ich niemals tun würde, jetzt mal, ja, wie gesagt, abgesehen von Doping und so weiter, was zumindest, ja, was einfach klar ist, zumindest für mich jetzt in dem Fall, aber ich merke, dass ich mich mit dieser Frage noch sehr selten auseinandergesetzt habe und deswegen saß ich dann heute da und dachte mir, okay, wie ziehe ich jetzt die Antwort auf? Weil eigentlich ist es ja klar und irgendwie dann auch wieder nicht. So, deswegen fange ich jetzt mal mit was sehr Banalem an und habe halt hier aufgeschrieben, alles, was irgendwie in unfairer Weise eine Kontrahentin, sage ich mal, in dem Fall blockiert, wie, also wenn man ein Bein stellt, schubsen, jemanden irgendwie unnötig aufhalten, jemanden nicht vorbeilassen. Das war halt so was, was ich mir direkt aufgeschrieben habe. Das sind absolute No-Gos natürlich. Das also einfach quasi handgreiflich werden auf dem Trail, um eine Platzierung zu behalten. Das wäre jetzt zum Beispiel mal so eine Antwort, vielleicht banal, keine Ahnung, die mir direkt eingefallen ist. Magst du mal als nächstes was dazu sagen, bevor ich jetzt hier alles runterratter, was ich mir hier notiert habe?
Ja, wir können uns gern abwechseln. Also finde ich auf jeden Fall auch. Und da würde mir als am nächsten einfallen, mich hat bei der WM zum Beispiel ganz doll gestört, 3 oder 4 Kilometer nach dem Start war so ein Gatter und da wollten halt alle sich durchdrängen und manche wollten, dass man sich an eine Schlange hält und dann sind manche von rechts dazwischen gekommen und haben einfach mit ihren Stöcken auf die anderen Füße gestochert, was? Damit sie durchkommen. Und das war für mich ein absolutes No-Go. Da habe ich gedacht, wow, wie kann man denn so unsportlich sein? Also ja, da wurden Stöcke eingesetzt, um sich sozusagen den Vorteil zu verschaffen, sich durchzudrängeln und das fand ich richtig, richtig unsportlich.
Boah, das ist ja übel. Das habe ich auch noch nie erlebt. Hm. Aber ja, Gatter ist tatsächlich so ein Ding, weil das ist natürlich, wenn direkt jemand hinter einem ist und so, dann hält man das natürlich auf. Aber ab welchem Abstand hält man es dann nicht mehr auf und so weiter? Ich hatte auch, also Gatter sind, ich hoffe einfach meistens, dass die schon offen sind, weil die natürlich auch im blödesten Moment.
Was dann
aber
für die Bauern wieder schlecht ist, genau. Wenn die Kühe weglaufen, muss man auch sagen.
Muss man auch sagen, natürlich. Das ist dann halt dieses wie sagt man denn, beschränkte Denken des Athleten oder der Athletin, die halt einfach nur möglichst schnell durchkommen will. Aber natürlich hängt da auch ein bisschen mehr dran an diesen Gattern, das ist ja klar. Aber jetzt mal rein runtergebrochen aufs Rennen ist es natürlich am besten, das Gatter ist offen, weil dann hat man eben jene Situationen meistens nicht. Was ich mir auch noch notiert habe, ist Verpflegung an nicht erlaubten Stellen, finde ich auch No-Go. Das ist, finde ich, meiner Meinung nach auch absolut unfair. Das ist, keine Ahnung, also es gibt Verpflegungsstellen und es gibt sie aus einem Grund und die gelten für alle. Und da kann man sich verpflegen lassen oder sich selbst verpflegen und dann geht's weiter. Und dann von irgendwo an einer nicht vorgegebenen Stelle was zu bekommen auch noch, finde ich nicht cool. Also das, da werde ich, glaube ich, streng, sollte ich sowas mal miterleben,
Da habe ich auch wieder ein Beispiel von der WM an so einem Stück, wo ich extrem eingegangen bin, weil ich meine Salzkapsel verloren hatte und gemerkt habe, wie die Magenkrämpfe einsetzen. Da bin ich auf jemanden draufgelaufen, der viel, viel weiter vor mir war vorher und ähnliche Probleme hatte. Ich glaube, es war nicht eine fehlende Salzkapsel, sondern fehlendes Wasser. Und ich hatte leider aber auch nichts mehr, um ihr was abzugeben. Und sie hat sich dann, anstatt an einem Brunnen oder wo aufzufüllen oder zu warten, bis wir bei der Verpflegung sind, was reinreichen lassen. Und das war eigentlich auch verboten. Und da war ich voll im Zwiespalt, weil auf der einen Seite habe ich es natürlich nachempfunden, weil es mir in dem Moment auch extrem schlecht ging. Ich habe mir aber nicht helfen lassen. Und ich kenne sie persönlich und mag sie eigentlich, weshalb ich auch nicht dann im Ziel das melden wollte. Weißt du, was ich meine? Da war ich richtig doll im Zwiespalt. Ich fand es eigentlich total unfair, aber ich wollte auch nicht die sein, die sie meldet.
Ja, es ist super schwierig, damit umzugehen. Ich hatte das auch einmal beim UTCT vor 2 Jahren. Da wurde auch eine von außen verpflegt, und wir haben es mitbekommen, wir anderen Mädels, weil das war noch relativ am Anfang. Das habe ich ja überhaupt nicht verstanden. An der Stelle, wo es jeder gesehen hat. Also das war halt wirklich auch ein bisschen, hätte man auch anders lösen können. Aber wir haben es halt alle gesehen. Und das wurde dann auch tatsächlich angesprochen im Nachhinein und an die Veranstalter weitergegeben. Und auch da war halt, habe ich schon auch gemerkt, im ersten Moment fühlt man sich irgendwie blöd, aber im nächsten Moment denke ich mir, nö, weil das Mindeste ist, dass man zu ihr was sagt, was ich auch getan habe. Aber dass man halt, keine Ahnung, weil das ist einfach kein Fair Play. Das ist halt im Grunde genommen, nimmt man sich da was raus, was halt einfach die anderen nicht machen. Kann dann natürlich auch dazu führen, dass das dann den Unterschied am Ende ausmacht. Und dann, finde ich, ist es halt einfach unfair. Genau, deswegen, das war ein Punkt, der mir noch eingefallen ist. Genau.
Ja, total. Ich hätte als nächstes Abkürzungen. Also vor allem, wenn man merkt, dass jemand den Trail schon öfter gelaufen ist oder aus der Region kommt. Abkürzungen, vor allem im Downhill ja sehr beliebt, geht gar nicht. Immer das abgesteckte Stück laufen. Es gibt Events, es gibt Skyrunning Races, wo es nicht genau definiert ist, wo man den schnellsten Weg im Downhill nehmen kann. Das ist was anderes, aber da, wo extra steht, auf dem Trail bleiben und die Trails sind markiert, finde ich, es geht gar nicht, wenn jemand abkürzt.
Hm.
Selbst wenn es nur 5 Meter sind.
Ja, es ist ja, das gibt ja beim UTMB ist es ja auch ziemlich streng geregelt, also bestimmt auch bei anderen Rennen, aber das ist jetzt so das Rennen, was mir jetzt erstes eingefallen ist. Es ist auch sehr streng geregelt, wenn du halt erwischt wirst, wie du Abkürzungen nimmst und seien es nur 2 Meter, was ja sehr oft geht, oder ja, 2 Meter ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber halt, ja, einfach eine Abkürzung und sei sie auch noch so kurz, dann gibt es halt eine Zeitstrafe, glaube ich. Aber es wird auf jeden Fall schon auch drauf geschaut und das finde ich auch okay und das finde ich auch wichtig, weil, aber ich habe eben, das muss ich sagen, habe ich noch nie mitbekommen in einem Rennen, dass jemand bewusst abgekürzt hat. Aber ja, finde ich einen guten Punkt. Genau. Und ich, ja, also ich merke, dass ich jetzt irgendwie einen Bogen drum gemacht habe, aber es ist jetzt auch irgendwie Quark. Thema Doping brauchen wir, glaube ich, nicht, ja, erwähnen, dass das ein absolutes No-Go sein sollte. Und ich muss auch sagen, und ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen blöd oder keine Ahnung, weil eigentlich ist es ja so klar, dass man das sagt, aber für mich käme das auch nie in Frage. Und ich finde es, ich merke, dass ich da gleich, dass ich wirklich Probleme habe, jetzt drüber zu sprechen, aus gegebenem Anlass mit dem, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, die unseren Podcast hören oder viele das mitbekommen haben, was da gerade bei uns im Trailsport passiert ist mit dem Stian Angermund. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe.
Ja, ist richtig.
Ich merke, dass ich mir, dass da gleich was in mir passiert. Das macht mich total unsicher, weil ich überhaupt nicht weiß, wie viel ich dazu sagen möchte. Wir haben uns auch bewusst davor entschieden, jetzt nicht ganz nah drauf einzugehen, weil dafür einfach die Informationslage nicht genug vorhanden ist und wir beide nicht irgendwie, ja, dafür, das ist auch kein Thema, wo man mit eigener Meinung irgendwas dazu spricht oder dazu sagt. Das Einzige, was man natürlich sagen kann, ist, dass, ja, und ich glaube, da spreche ich jetzt für uns beide, dass das Doping absolutes No-Go ist im Sport und dass das einfach, dass Sport clean sein sollte. Und das ist ja auch eine Angst, die im Trailsport von Jahr zu Jahr zunimmt und das nicht ohne Grund. Je mehr ein Sport wächst und je größer er wird und die mediale Aufmerksamkeit etc. wächst, die Konkurrenz wächst, desto mehr schleicht sich das Thema Doping an. Ob es dann angewendet wird oder nicht, ist dahingestellt. Es kommt nur einfach irgendwann dieses, hey, ist das eigentlich bei euch im Sport schon angekommen? Und ich glaube, da war bisher meistens noch oft mit ein paar Ausnahmen die Antwort nein. Also zumindest war das bei mir so.
Ja.
Und inzwischen wankt es. Und das finde ich ganz, ja, das macht mir Gänsehaut, muss ich sagen.
Ja, ich glaube schon, dass Doping schon länger ein Thema ist bei uns, also spätestens seit Sierra Sinal letztes Jahr,
ja.
Wo die Siegerin dann auch nicht nach dem Trail-Event oder beim Testen durch ein Trail-Event gesperrt wurde, sondern weil sie, glaube ich, bei einem Straßenmarathon oder irgendwas getestet wurde. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber dann im Nachhinein der Sieg aberkannt wurde. Ich glaube, man muss zur Lage eben sagen, dass der Stian Angermund über Social Media in den vergangenen Tagen vermeldet hat, dass in seiner Urinprobe, die als Dopingprobe nach seinem OCC-Sieg 2023 gemacht wurde, er eine E-Mail vom französischen Dopingverband bekommen hat, dass da die Substanz Chlortalidon, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen,
ja,
nachgewiesen wurde. Und Stian hat eben 2-mal die Golden Trail World Series overall gewonnen, ist 4-mal Weltmeister geworden, zuletzt in Innsbruck, letztes Jahr im Short Trail. Er hat Podien bei den UTMB-Rennen, ist OCC-Sieger eben geworden. Und ich glaube, es ist einfach super schockierend. Also zum einen, ja, ich war mit ihm im Salomon-Team vorher in einem Team. Wir sind 2019 ziemlich viel zusammen gereist und hatten dementsprechend auch viel zusammen zu tun, sodass ich mir es persönlich natürlich nicht vorstellen kann. Aber ich muss auch sagen, ich kann mir es persönlich einfach bei niemandem vorstellen, dass er dopen würde, absichtlich. Deswegen ist es vielleicht auch eine naive Antwort. Er selber sagt, er ist unschuldig, er hat nicht gedopt. Ich glaube, das Mittel wird oft verwendet, um andere Substanzen zu vertuschen, weil es irgendwie so entwässernd wirkt. Aber es kann natürlich auch einfach in einem Nahrungsergänzungsmittel drin gewesen sein. Und das ist total schrecklich und Ich finde, es verunsichert auch total. Also ich war in erster Linie super schockiert, dann war ich total unsicher. Weil es ist natürlich klar, man darf nur Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente nehmen, die auf dieser Kölner Liste zum Beispiel sind, die von der NADA freigegeben sind. Aber boah, ja, als ich das gelesen habe, war ich völlig schockiert. Und es hat mich dann auch wiederum schockiert, dass ich heute gelesen habe, dass die vom UTMB bis zu seinem Post auch noch nichts davon wussten. Aha. Was ich auch total seltsam finde.
Ja.
aber was, finde ich, ganz gut zeigt, dieses Wirrwarr, was wir im Trail im Moment haben. Es ist nicht so klar, wann ist wer zuständig, weil es ist eigentlich nicht die WADA für uns zuständig. Obwohl man in einem Kader ist, kann man nicht wie andere Kadersportler von der Straße oder der Bahn einfach willkürlich unter der Woche getestet werden oder im Trainingslager. Es gibt nur bei wenigen Rennen Dopingkontrollen, meistens nur für die ersten drei. Manche Serien haben unterschiedliche Dopingkontrollen, die einen Quarz, die anderen, ja, wie jetzt beim UTMB, dann die französische nationale Anti-Doping-Agentur. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es mangelt auch in großen Teilen an Aufklärung. Ich hatte das erste Mal beim Trailrunning so eine Aufklärungsrunde jetzt vor der WM vom DLV ausgehend. Ich hatte das früher schon mal im DLV-Kader in der Jugend, aber beim Trail sonst noch gar nicht. Und finde, es ist ein richtig schwieriges Thema. Deswegen wollen wir ja auch nicht zu doll drauf eingehen. Aber ich schließe mich auf jeden Fall dir an, dass es ein absolutes No-Go ist und Doping in keinem Sport erlaubt es, in keinem Sport geht und ja, einfach für Fair Play, ja, wie auch im Trailrunning plädieren. Aber ich glaube eben schon, dass es auch ein Problem ist bei uns, muss ich ehrlich sagen.
Ich merke, dass ich da, glaube ich, bisher so ein bisschen blauäugig durch die Gegend gerannt bin, ehrlich gesagt, weil ich irgendwie natürlich dieser Vorfall mit Sarah Sinal und so, das habe ich natürlich auch mitbekommen, aber ich habe da jetzt aufgrund dieses Falls vom Stieren viel drüber gesprochen in der letzten Zeit, auch zum Beispiel mit Philipp und so weiter, und habe da schon, also ja, ich meine, ich kenne den Stieren nicht mal richtig, mal so von einem Gespräch, also da kennst du ihn weit besser, und aber nichtsdestotrotz, meine erste Reaktion war, nee, also nee, kann ich, das ist so dieses, nee, sehe ich nicht, bei, also sowohl im Sport nicht, als auch bei ihm nicht, und da geht halt so, und ich merke, was du gerade gesagt hast, das passt total, ich bin da auch einfach nicht genügend, vielleicht auch ist das definitiv als Fehler auch bei mir zu sehen, da muss ich mir auch definitiv selber an die Nase fassen, dass ich mich da auch echt noch viel zu wenig mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, auch als Leistungssportlerin, zumindest mal sich zu informieren und einfach auch diese Liste etc. Präsent zu haben und da ein bisschen mehr Zeit reinzustecken und nicht zu sagen, ja, keine Ahnung, das, weil ich, ja, ich glaube, ich war da echt teilweise noch so ein bisschen so, ja, weißt du, wie ich meine? Halt so blauäugig, ja, unterwegs, und das ist.
Aber ich glaube, diese Schockstarre trifft schon uns alle. Ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe danach erstmal alle Riegel, die ich so nehme, alles überprüft und war total schockiert, wenn ich was nicht auf der Kölner Liste gefunden habe, wo ich ja einfach gedacht habe, wie kann ich das denn seit Jahren in mein Getränk mixen beim Laufen und mir da keine Gedanken drüber gemacht haben. Also es hat mich in dem Sinne schockiert, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er absichtlich dopen würde, und dann gedacht habe, krass, man muss echt aufpassen, was so in Nahrungsergänzungsmittel, in Getränkpulvern, in Riegeln und so drin ist.
Ja.
Aber natürlich, auf der anderen Seite kann man auch für, also kann ich auch nicht für ihn die Beine ins Feuer legen. Weißt du, was ich meine? Du kannst nie über eine Person, egal wie gut man meint, sie zu kennen, sagen, die würde dopen oder nicht dopen oder wer weiß, was da von außen für Faktoren reinspielen. Also deswegen tue ich mich ganz, ganz schwer, da eine Stellung zu beziehen, und würde einfach nur sagen, wir sprechen uns ganz klar gegen Doping aus, und ich hoffe, dass es irgendwie eine Lösung gibt in diesem Fall, wie Stian ja das irgendwie auflösen kann, ohne dass er schuldig ist, und hoffe einfach aus tiefster Überzeugung, dass er nicht schuldig ist.
Schön, sehr gut gesagt. Ich würde sagen, so lassen wir es stehen. ja, ich bin da auch direkt.
Und dass wir mehr Aufklärung im Trailsport beim einfach da kriegen, mehr Tests, mehr allgemeingültiges Programm, egal welche Serie. Man muss auch ohne Wettkampf getestet werden. Also ich glaube echt, wenn man bei einem normalen, jetzt will ich nicht Volkslauf sagen, aber bei einem normalen großen Trail von allen Leuten, die teilnehmen, eine Urinprobe nehmen würde, wäre man, glaube ich, erstaunt, wie viele sich an Nahrungsergänzungsmitteln oder Dingen bedienen, ohne zu wissen, dass da was drin ist. Das glaube ich wirklich.
Wahrscheinlich, ja. Das kann schon sein. Ja, auf jeden Fall ein Thema, was richtig eingeschlagen ist, würde ich sagen. Eine dunkle Stunde für den Trailsport, habe ich gelesen. Und ich würde tatsächlich sagen, dass das ein bisschen, also ich muss sagen, in meinem Fall trifft das ein bisschen zu, weil mich das schon einfach sehr angefasst hat, so die ganze Thematik. Aber ja, ich glaube, wir haben es ganz gut mit eingebunden in die Frage, würde ich sagen. Ich glaube, viel mehr braucht man zu diesem Punkt gar nicht mehr zu sagen.
Ich habe jetzt noch was Unspektakuläres, was nicht so heavy ist.
Ja, bitte.
Also ich finde, was gar nicht geht, ist, wenn jemand aus Unsportlichkeit nicht drüber stehen kann, dass er nicht gewonnen hat. Mhm. Also da zählt für mich rein, nicht zur Siegerehrung kommen, da zählt aber auch rein, im Ziel dann groß erzählen, ich habe nur nicht gewonnen, weil ich da und da den falschen Trail genommen habe und so weiter. Das finde ich eigentlich, ist eigentlich auch ein No-Go. Also ich finde, das ist sehr unsportlich, wenn man nicht die Leistung der anderen würdigen kann oder sich eingestehen kann, dass die an diesem Tag einfach besser oder schneller waren oder meinetwegen den Trail besser gekannt haben oder sich nicht verlaufen haben, aber sie sind da nicht schuld, dass man selbst nicht seine beste Leistung erbracht hat.
Ja, ich weiß, was du meinst. Mag ich auch sehr, sehr ungern, muss ich sagen, wenn da so dieses nach Gründen gesucht wird, warum man selber nicht gewonnen hat und aber nicht der eine Grund hervorgerufen wird, dass halt vielleicht an diesem Tag einfach derjenige, der gewonnen hat, besser war und man das dem auch zugesteht. Finde ich auch schwierig, mag ich auch gar nicht. Ja, ist einfach nicht sportlich. Also das ist halt einfach nur schlechter Gewinner, schlechte Gewinnerin. Aber ja. Guter Punkt, habe ich tatsächlich nicht aufgeschrieben. Ich habe noch aufgeschrieben, unfaires Verhalten von außen. Damit meine ich so ein bisschen, das ist, keine Ahnung, dass halt irgendwer, ja, blöd angemacht wird, keine Ahnung, oder blöde Sprüche kommen, oder einer wird extrem angefeuert, der andere gar nicht, was auch immer, oder jemand wird, ja, also einfach, ein Publikum, das extrem parteiisch ist, mag ich irgendwie auch nicht so gerne. Natürlich hat jeder so seine eigenen Fans dabei, das ist auch völlig in Ordnung, aber nichtsdestotrotz verdienen da alle so ein bisschen, ja, die Unterstützung von außen, würde ich sagen. Das ist noch sowas, was mir noch eingefallen ist.
Ja, da reicht das, auch sowas ja. Wie, die sieht fertig aus, lauf da ran oder so.
Ja, ich finde, genau.
Es ist schon ein Graubereich.
Ja, genau. Ja, also das wären tatsächlich schon meine Punkte. Hast du noch was?
Ich habe sonst auch nur noch einen, der mir vor allem bei Istrien aufgefallen ist. Da waren wir Mädels ja alle ganz eng beieinander, obwohl es so eine lange Strecke war. Und da war eine von uns dabei, die hat die ganze Zeit ihre Gels, wenn sie gegessen hat, sofort fallen gelassen. Und ich habe die ersten zwei Male habe ich es aufgehoben und in meinen Trailrucksack gesteckt und dann beim dritten Mal habe ich sie kurz vor einer Verpflegungsstation angesprochen, warum sie das tut, dass man die Gels halt mitnimmt. Und dann hat sie einfach nur gesagt, dass sie mich nicht kennt. Und ich habe so gedacht, also das, für mich ist es völlig klar, ja, sie hat halt einfach, keine Ahnung, das war ihre Reaktion darauf, sie hat danach dann keine Gels mehr fallen gelassen. Aber ich habe so gedacht, es ist super komisch, ich würde nie auf die Idee kommen, beim Trail, egal ob im Training oder im Rennen, einen Gel zu nehmen oder irgendwas anderes und dann die Verpackung absichtlich auf den Boden zu schmeißen und weiterzulaufen. Was hat sie denn gedacht, wer das aufsammelt?
Ja, das ist total. Also
das ist mir eingefallen. Es war richtig komisch.
Ich finde es auch cool, dass du was gesagt hast, weil das ist auch so was, keine Ahnung, da wäre ich definitiv auch hingegangen, glaube ich, weiß ich nicht. Ist ja natürlich in der Rennsituation noch immer, hat man den Kopf dafür oder nicht, aber finde ich auch ganz schwierig. Das ist ja auch das, was wir letztens angesprochen hatten, mal in puncto Umwelt, dass ja jetzt immer mehr Gel-Verpackungen beschriftet werden mit der Nummer. Aber da, das ist halt auch so.
Das finde ich so gut.
Finde ich super, aber es kann natürlich nicht auch wiederum auf der anderen Seite die Aufgabe des Organisators halt nur sein, dann halt in jedem Busch nachzuschauen, ob da noch eine Gelverpackung liegt, weißt du? Und das ist halt so dieses, hey, verhaltet euch halt einfach nur so, wie ihr es auch erwarten würdet und nehmt eure Verpackungen und euren Müll mit. Also es gibt wirklich nichts, was weniger Mühe produziert als das. Also ja, das finde ich, sollte halt das Mindeste sein, so dass halt dann eben nicht ein Veranstalter oder eben freiwillige Helferinnen und Helfer, die eh schon ihr Bestes tun, dann noch nichts Besseres zu tun haben, als darum zu und nach halt Verpackungen zu suchen. Das kann nicht deren Aufgabe nur sein, auch wenn die Regelung super ist. Aber ja, das finde ich ist schon, kann man schon machen. Also dass man es mitnimmt, meine
ja,
ich.
Ja, ich glaube, dann reißen sich einfach alle ein bisschen mehr zusammen aus Angst, ja. Sie werden erwischt. Also, weißt du, ich habe auch schon mal gesehen, dass jemand aus Versehen was aus der Tasche fällt und das ist auch noch was anderes. Aber bei ihr habe ich halt auch dann so mit mir gehadert. Weißt du, sie hat das ja gesehen, dass ich es immer aufgehoben habe. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sie findet das cool, weil es bringt mich auch aus dem Rhythmus. Und für mich war dann klar, das habe ich jetzt zweimal gemacht. Ich kann aber nicht die restlichen 50 Kilometer hinter ihr herlaufen und die Gels aufheben, weil es kostet mich auch jedes Mal Kraft. Und deswegen habe ich dann gedacht, ich sage jetzt einmal was. Und ihre Reaktion war super komisch, aber sie hat danach zumindest kein Gel mehr fallen gelassen.
Mhm. Ja, schau, das ist doch schon mal was. Finde ich gut, dass du was gesagt hast. Sehr cool.
Ja, mehr habe ich eigentlich auch nicht aufgeschrieben, obwohl es wahrscheinlich viel mehr gibt.
Es gibt bestimmt mehr. Könnt ihr auch auf jeden Fall gerne uns noch darauf hinweisen, wenn euch noch was einfällt. Ich merke irgendwie, dass diese Doping-Thematik mich jetzt voll einnimmt. Ich bin jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, so ein bisschen befangen.
Kann ich gut nachempfinden. Also ja. Es war eine Woche vorher oder so oder zwei Wochen vorher, dass bei einer der Benfares-Schwestern, das sind drei schnelle Mädels vom Langstrecken- oder Mittelstreckenlauf, im Flachen, ich glaube Testosteron und EPO oder so nachgewiesen wurden. Mhm. Und da ist auch nicht so klar, ob sie irgendwie krank ist und es deswegen war, warum auch immer, ich will dazu jetzt auch nicht viel sagen, aber da hat es mich schon beschäftigt. Und dann jetzt die Nachricht von Stian, das hat mich auch einen Tag komplett aus der Bahn geworfen. Also ich konnte mich richtig schlecht konzentrieren. Ich war selbst dann total verunsichert, weißt du. Ich weiß nicht, ich verstehe, was du meinst.
Ich glaube, was vielleicht ein ganz gutes Schlusswort ist, also ich finde, wer es wieder mal sehr gut auf den Punkt gebracht hat, war der Francesco Puppi und der hat ja unter anderem in seinem Text gesagt, hey, passt einfach auf, was ihr sagt, so in jegliche Richtungen. Seid einfach nicht, also keine Ahnung, wir alle haben nicht genug Ahnung, um da jetzt irgendwelche Stellungen zu beziehen und genau. Irgendwie schlau daherzureden. Hey, einfach ein respektvoller Umgang miteinander, bitte. Und ich finde, das ist eigentlich ja, perfekt. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, hey, wir sagen was dazu, das schon, aber halt nur das, was, also ja, aber nur das Nötigste quasi, weil es einfach schwer ist. Deswegen finde ich das eigentlich perfekte Worte dazu.
Das ja. Stimmt und ich finde es Wahnsinn, weil er ist natürlich auch direkt betroffen, er ist Zweiter geworden mit dem OCC. Das heißt, sollte es eine Disqualifikation nachträglich geben, rückt er nach als Sieger, ohne je diesen Siegereinlauf gehabt zu haben.
Ja.
Deswegen finde ich es stark, wenn er, ja, dass er da so Worte gefunden hat und dass er da so reflektiert ist und alles, muss ich ehrlich sagen. Es ist echt schwierig. Es ist richtig schwierig. Ich finde es auch gut von Stian, dass er es öffentlich jetzt gemacht hat.
Voll.
Weil es ist, glaube ich, im Oktober gewesen, dass er die E-Mail bekommen hat. Den Anruf. Ich weiß nicht. Ich wünsche mir für ihn, dass sich das alles irgendwie auflöst. Weiß aber auch nicht, was ich glauben soll oder nicht. Und mir ist einfach wichtig, dass wir es ansprechen. Aber natürlich, wir können da keine Wertung zu abgeben.
Ja. In diesem Sinne, Ida, würde ich fast sagen, wir hauen heute einen Deckel drauf. Was meinst du? Das habe ich jetzt heute schon zweimal verwendet, dieses Sprichwort. Aber ich finde, jetzt zum Ende der Folge passt es doch ganz gut. Was meinst du?
Ja, das schon. Ich habe aber noch eins für die News-Rubrik, eine traurige Nachricht. Aber das hast du wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Der Marathon-Weltrekordler Kelvin Kiptum ist bei einem Autounfall in Kenia ums Leben gekommen. Er und sein Trainer. Und ja, das erst im Alter von 24 Jahren. Er ist letztes Jahr in Chicago Weltrekord gelaufen mit 2 Stunden 35. Und man hat ihm noch eine große Karriere vorhergesagt und zugetraut, der erste Mensch zu sein, der in einem normalen Marathon unter 2 Stunden läuft. Und es ist echt ein tragisches Unglück, um diese schwierige Folge noch schwieriger zu beenden.
Ich wollte gerade sagen. nichtsdestotrotz finde ich es gut, dass du es noch mit reinbringst. Das war auch sowas, dieses junge Talent. Ich habe heute auch in den vergangenen Tagen auch einen Satz gelesen, man wird nie wissen, zu was er noch imstande gewesen wäre, obwohl er ja eh schon so krass was Krasses geleistet hat. Aber wie du sagst, vielleicht wäre er derjenige gewesen, der unter die 2-Stunden-Marke kommt. Und wie du sagst, es ist super tragisch. Boah, ich bin heute nicht gut im Worte finden.
Nein, es ist auch schwer, dafür Worte zu finden.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, wir beenden die Folge hier und hören uns nächste Woche wieder.
Ja, so machen wir es, Ida. Aber ja, nichtsdestotrotz war es wieder schön, mit dir zu sprechen. Und genau, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Dir auch. Ciao.
Tschüssi.